Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Bestandsaufnahme zu Public Health, Teil 2. Zunächst mal wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern ein glückliches neues Jahr. Dies nun ist der zweite Teil unseres Gesprächs mit Ute Thien über ihre Arbeit und über die Stellungnahme des Arbeitskreises Medizinisch-Wissenschaftliche Bestandsaufnahme zu Public Health. Jetzt gibt es die medizinisch-wissenschaftliche Bestandsaufnahme zu Public Health von der Bundesärztekammer. So, also die Lage der Nation in Sachen Public Health, sage ich mal. Zu Public Health zählt eine Menge dazu. Kann man im Internet übrigens finden, die Bestandsaufnahme. Kann sich jeder runterladen und lesen. Dann wird er erfahren, dass es vor allem geht um Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung und Gesundheitsschutz. Aber natürlich um vieles mehr. Aber das sind so ein paar Schwerpunkte. Jetzt fangen wir vielleicht mal mit einer Sache an. Prävention. Und Herr Reinhardt, da haben wir ja auch schon sehr oft drüber gesprochen im Podcast und ausführlich und gut und so weiter. Passt auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, da wissen wir schon eine Menge. Wir hinken im europäischen Vergleich hinterher mit unserer Präventionspolitik. Warum eigentlich? Das kann doch gar nicht wahr sein.
Also wir haben ja den Public Health Index, den der AOK-Bundesverband zusammen mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg herausgegeben hat. Und das sind, glaube ich, 5 Kategorien, die abgefragt sind. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da ist jedenfalls ganz deutlich ersichtlich, dass wir von 17 oder 18 beobachteten Ländern in der vorletzten und letzten Stelle liegen, in fast allen Fragestellungen. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Die bin ich dann befragt worden, auch in einem Fernsehinterview. Das schließt sich mir auch nicht. Ich glaube, dass wir offensichtlich auf der einen Seite noch nicht erkannt haben, welche auch gesundheitsökonomische Bedeutung das besitzt, dieser Erkenntnisprozess läuft gerade auf relativ hohen Touren, würde ich sagen. Aber unabhängig davon würde man sagen, es ist ja nicht nur eine ökonomische Motivation, sich um Prävention zu kümmern, sondern eine intrinsische, weil wir sagen würden, man gewinnt gesunde Lebensjahre, man gewinnt Lebensfreude, man gewinnt Autonomie, Selbstbestimmung, Freiheit. Und das zu befördern, kann eigentlich nur gut und richtig sein. Und ich glaube, dass wir zu wenig erkannt haben, dass das einen ganz starken Zusammenhang hat. Und ich glaube auch schon, dass wir ein Land sind, in der dann die Einflüsse, politischen Einflüsse im Sinne von einem gelungenen Lobbying von bestimmten Lobbygruppen, dazu zähle ich zum Beispiel mal die Tabakindustrie, dazu zähle ich auch Social Media, große Internetplattformen und so weiter, die, glaube ich, an allen Orten versuchen natürlich in ihrem Sinne Einfluss zu nehmen und dafür zu sorgen, dass zumindest uneingeschränkt ihre Geschäftsidee nachgehen können. Und da sind wir vielleicht auch in besonderer Weise anfällig in Deutschland. Es erscheint mir jedenfalls so.
Aber das ist Thema, sagen wir mal, zumindest bei den Leuten, die dafür verantwortlich sind, also Sie zum Beispiel, aber auch Bundesgesundheitsminister und Ministerin und so. Das ist ja nicht so, dass das in den letzten 20 Jahren nicht schon auch als Thema klar gewesen wäre, dass das wichtig ist, oder? Was würden Sie da vorziehen?
Also ich würde nochmal als mögliche Ursache auch hinzufügen, dass wir so ein tolles Gesundheitswesen aufgebaut haben, also gerade auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als Sozialversicherungssystem. Und diese ganze Idee, wir sind solidarisch, wenn der Grubenarbeiter irgendwie verunfallt, dass dann die ganze Familie mitversorgt wird, dass da keiner Hunger leiden muss. Das war sozusagen, alle sind geschützt worden, alle konnten besser aufwachsen, kein Kind ist mehr verhungert, kein Kind hat Rachitis gekriegt, die Mütter sind nicht im Kindbett gestorben. Also das ist alles Folge eines sehr guten Sozialversicherungssystems. Nur dieses Sozialversicherungssystem, da zahlen wir alle ein. Und das Verständnis von jedem Beitragszahler ist eigentlich, das ist dafür da, wenn ich krank bin. Viele Menschen verstehen auch nicht, warum sie zum Arzt gehen sollen, wenn sie nicht krank sind. Also das sitzt so tief drin und ich finde, das ist...
Verstehen auch manche Ärzte nicht, warum die alle kommen, obwohl sie nicht krank sind.
Ja gut, das ist jetzt...
Das kommt auch vor. Das ist Spezialfrage, die kriegen wir später.
Das ist jetzt die Frage, Überforderung des Systems. Aber im Prinzip ist es so, ich bin krank, ich bin solidarisch versichert, meine Nachbarin zahlt für mich mit, wenn ich Krebs kriege, ist nur froh, dass sie selber keinen Krebs kriegt. Also dieses Gefühl... einer solidarischen Versorgung und Schutz vor Krankheiten. Also als ich in den USA war, war es ja durchaus so, dass ein Dorf Geld sammeln musste für die Krebsbehandlung eines Kindes. Das gab es ja in Deutschland gar nicht.
Man könnte sagen, das soll nicht zynisch klingen, die sehr gute Sozialversicherungsversorgung und auch die sehr gute kurative Versorgung hat, wenn man so will, eine gewisse Kümmerentwicklung in der Selbstverantwortung zur Folge. Das ist die schwierige Balance zwischen Fordern und Fördern, die wir in der Republik immer wieder diskutieren in unserer Gesellschaft. Wir haben eine große Tendenz der letzten 70 Jahre gehabt, im Wesentlichen zu fördern. und das Fordern nicht sehr ausgeprägt zu gestalten. Das ist übrigens auch entstanden in den 70er Jahren, als sozusagen wir diesen Aspekt intellektuell, politisch stark diskutiert haben. Und es gibt ja auch politische Kräfte, die dem unverändert gnadenlos anhängen, ohne sozusagen auch nur darüber nachzudenken, dass im Sinne von Subsidiarität auch...
Und Solidarität.
Und Solidarität, das sind zwei Dinge, Antipoden, die zueinander gehören. Und die Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und das ist eben bei uns besonders ausgeprägt. Anders zum Beispiel sogar als in der Schweiz oder auch in Holland oder auch in den skandinavischen Ländern. Da ist der Anspruch an den Einzelnen, seinen Teil dazu beizutragen, immer größer gewesen. Vielleicht insofern auch die Erkenntnis, dass bei Gesundheitsvorsorge oder auch Prävention und Eigenverhalten, dass da schon noch Zusammenhänge bestehen. Und das, glaube ich, spielt sicherlich auch eine Rolle. So haben Sie völlig recht.
In den fetten Jahren war natürlich auch Geld ohne Ende da. Dann wurde immer gesagt, geh doch zum Arzt, geh doch zum Arzt. Und wir hatten wenig, sagen wir mal, niedrigschwellige soziale Systeme, wo völlig klar war, mit dem Problem gehe ich doch lieber zum Sozialarbeiter statt zum Arzt.
1973 stand in der Apotheke, die alte Apotheke in Bielefeld-Quelle, die es immer noch gibt, stand aber neben meinem Elternhaus, jedenfalls in den 60er Jahren. Und da fuhr ich als 5-6-Jähriger mit dem Kettka auf dem Parkplatz in der Mittagsstunde rum. Da stand in dem Schaufenster der Apotheke stand ein Schild, Anfang der 70er, mach mal Kurlaub. Da wurde der Begriff Urlaub und Kur in einen Begriff getan. Und da wurde so suggeriert, du kannst auch Urlaub machen auf Kosten deiner Rentenversicherung oder deiner gesetzlichen Krankenversicherung, weil so viel Geld da war, dass man das irgendwie unter die Leute bringen musste.
Genau, war richtig schöne Sache. So ja, kann man genau. Ja, wenn Geld ohne Ende da ist, kann man das ja machen.
Natürlich.
Aber dann haben einfach die Krankheiten überhand genommen, die man nicht kurativ gut behandeln kann. Und seit der Zeit, also seit jetzt würde ich sagen fast 20 Jahren, ist die kurative Medizin eigentlich sowas wie Don Quixote, die gegen Windmühlen ankämpft. Mhm. Also in der Verblendung, das irgendwie alles hinzukriegen. Und jeden, also die Idee ist doch noch jeden gesund zu machen und jedem ein Leben bis über 100 zu ermöglichen. Und das ist natürlich ein Kampf, da ist die kurative Medizin alleine auf verlorenem Posten.
Wenn ich mich nicht irre, ist es so, dass in den USA, das ist das erste entwickelte, technisierte Industrieland, mit einer rückgängigen Lebenserwartung. Mhm. Ja? Also die sind über diesen Gipfel schon hinweg. Ja. Wir sind immer noch am Gewinnen von Lebenserwartung, aber das verlangsamt sich, glaube ich, auch. Und vielleicht kommen wir auch noch dahin, wo die Amerikaner jetzt angekommen sind. Und das ist genau das Ergebnis dieses vergeblichen Kampfes, den man da versucht zu führen. Und vielleicht noch ein Aspekt, der mir eingefallen ist, den ich eben vergessen habe, auf die Frage, warum wir bei der Frage schon Public Health, der Thematik Public Health so zurückhaltend sind und wenig avantgardistisch. Wir haben diesen Aspekt in Deutschland in den 20er und vor allen Dingen auch 30er Jahren weltweit führend bearbeitet. Natürlich ist das mit den Begriffen wie Volksgesundheit und Rassenhygiene leider auch verbunden gewesen. Und das ist so verbrannt, zu Recht verbrannt, dass bei uns das eine gewisse politische Tabuisierung auch jedenfalls sozusagen inhärent, vielleicht auch unausgesprochen besessen hat, dass sie das nicht frei und völlig selbstverständlich entwickeln konnte, sodass dem immer so ein bisschen auch dieser Verdacht innewohnte und dass man den darin hinter vermutet, das ist jetzt irgendwie ein totalitärer Staat, der sich sozusagen mit den Lebensgewohnheiten der Menschen befassen möchte. Ja? Darum wird ja zum Beispiel den Grünen, die sich stark machen, ich bin in keiner Partei, will ja auch keine Reklame machen, aber mit den Grünen, die sich stark machen für bestimmte Dinge, nämlich sicherlich überdurchschnittlich für das Thema Umwelt und Lebensbedingungen, jedenfalls mal in der Vergangenheit, inzwischen haben das alle für sich erkannt. Aber trotzdem gelten sie als die Verbotspartei.
Ja, ja.
Ja? Nicht, weil sie sich einmischen in Lebensgewohnheiten und in
Wir haben richtig für den Veggie Day richtig auf die Mütze gekriegt.
Ja, ich so ist es.
Ja? Genau. Hätte man vielleicht auch anders sagen sollen, aber mehr Gemüse essen ist, glaube ich, was viele Ärztinnen und Ärzte unterschreiben würden. Aber jetzt, ich glaube, ein bisschen wissen wir das, aber ein paar Sachen haben Sie ja gerade angesprochen. Also die chronischen Erkrankungen nehmen zu. Ja, die Medizin ist ja auch so erfolgreich gewesen. Mhm. Vielen Dank nochmal an alle Medizinerinnen und Mediziner, dass wir auch lang genug leben, um eben viele schöne chronische Erkrankungen sammeln zu können. Und wir könnten theoretisch was dagegen tun. Und jetzt wurde schon angesprochen, zu fordern, das ist natürlich immer gut. Aber ich weiß, erstmal muss ich ja auch wissen, was von mir gefordert würde, sprich Aufklärung. Das scheint doch ein Riesenthema zu sein, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Genau. Bildung,
so,
Gesundheitskompetenz.
Ist ja das, Gesundheitskompetenz, das ist das, was Frau Thün vorhin schon angesprochen hat. Gesundheitsfachkräfte an Schulen, glaube ich, ein Punkt. Oder auch das Schulfach Gesundheit. Ohne jetzt den Lehrern das alles aufbürden zu wollen, das ist mal der erste Reflex, der kommt. Von allen möglichen Politikern oder auch von den Lehrervertretern zu Recht. Schule kann nicht Dinge heilen, die im Elternhaus gewährleistet sein könnten oder sollten. Aber wenn wir dann feststellen müssen, dass aus welchen Gründen auch immer der Umfang derer oder der Anteil derer, die über eine deutlich nachlassende oder überhaupt gar keine Gesundheitskompetenz mehr verfügen, zunimmt, Ja, müssen wir uns überlegen, wo setzen wir an? Und das Bildungssystem ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir haben das auf dem Deutschen Ärztetag vor 2 Jahren ja auch zu einem großen Thema gemacht und damals diskutiert. Bildung und Gesundheitskompetenz gehören zueinander und sind miteinander verkoppelt. Und dann muss man die Mittel in die Hand nehmen, diesen Aufwand zu betreiben, weil er einer ist, der langfristig genau das befördert, was wir eben jetzt schon die ganze Zeit diskutiert haben.
Sie haben gerade gesagt, Schule kann im Prinzip nicht die großen Fehler des Elternhauses wieder gut machen, das glaube ich auch, aber Schule kann doch Dinge schon machen oder liefern, die zu Hause nicht da sind, oder? Also ich habe zum Beispiel ja einige Fächer in der Schule gehabt, von denen meine Eltern keine Ahnung hatten.
Naja, wir sprechen jetzt hier auch über ein sozusagen begleitetes Lernen. Also wir wissen ja aus der ganzen Tabakprävention, Suchtprävention, dass das Weitervermitteln von Informationen überhaupt nichts bringt. Genau. Also ich weiß nicht, in meiner Schulzeit hat man dann irgendwie so eine schwarze Lunge ins Klassenzimmer geschleppt und hat
damit... Die ist heute auf den Zigarettenpäckchen drauf.
Ja, genau. Und das wirkt ja auch nicht. Also genau. Ich meine, das hat irgendwie niemand so recht beeindruckt, weil es halt einfach mehr darum ging, habe ich eine Peergruppe, wo die sich stark machen, ich fasse doch keine Zigarette an, gab es durchaus auch. Ja, oder in meiner Peergruppe ist hier, also wenn du nicht mitrauchst, dann bist du ja hier so ein Loser. Ja. Also und die Programme sind dann ja auch umgestellt worden auf Empowerment, ne, Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit. Das hat Eingang gefunden eigentlich in alle Präventionsprogramme, die man so machen kann, Kampagnen. Aber es geht immer darum, auch der Informationsvermittlung 2 weitere Komponenten an die Seite zu stellen. Die eine ist nämlich eine Art von emotionaler Zuwendung und Unterstützung und einer vertrauensvollen Beziehung. Mhm. Die haben zum Glück Ärzte, die müssen andere Personen auch sich dann erwerben, wenn sie in dem Bereich tätig sind. Und eine Art von praktischer Unterstützung. Mhm. Wir machen etwas zusammen. Mhm. Wir bewältigen ein Problem. So, ich bleibe an deiner Seite, das praktisch zu machen. Und diese Komponenten kommen in der Schule zusammen, wenn ich eben das nicht nur als Unterrichtsfach habe, sondern zum Beispiel auch durch eine Schulkrankenschwester, die da ist, die eben der Jugendlichen, die da gerade mal wieder umgefallen ist, eine Ohnmacht gekriegt hat, die nicht einen Rettungswagen ruft, wodurch die Symptome unheimlich verstärkt werden, sondern die sagt, hier leg dich mal hin bei mir, Glas Wasser, Füße hoch und jetzt sag mal, was eigentlich los ist mit dir und sollen wir nicht mal mit deinen Eltern reden und so weiter. Und oder die das Kind mit Diabetes nimmt ja zu, hat einen hohen Blutzuckerwert, dass das Kind nicht per Tatütata die Eltern anruft, dass es abgeholt wird, sondern jemand, der eine Kompetenz hat, zu sagen, komm, ich lese mal deine Insulinpumpe aus und vielleicht stellen wir die einfach jetzt erstmal ab oder sowas. Ne? Mhm. Also, dass da einfach ein gemeinsames, praktisches Lernfeld ist. Und da, finde ich, sind die Lehrer überfordert, wenn man denen das auch noch aufbürden soll, da eine Insulinpumpe aus, sondern da braucht es Gesundheitsfachkräfte, die es in vielen anderen Ländern ja auch gibt und in Deutschland auch, aber mehr so Projektitis wieder, so einzelne, und nicht flächendeckend.
Ich finde es Pilotprojektitis, genau. Da gibt es massenhaft, aber da muss es wirklich was anderes geben. Das muss ein nationaler Standard werden über alle Länder hinweg. Das wäre jedenfalls meine Vorstellung.
Zumindest in Schwerpunktschulen.
Ja, oder zumindest da, wo man sagt, da ist es besonders erforderlich. Vielleicht muss man das jetzt nicht in dem Gymnasium tun, was in dem sogenannten Viertel der Besserverdienenden liegt oder Menschen mit dem Bildungsbürgertum, aber trotzdem glaube ich,
Kinder, auch da gibt es mehr Geld für McDonald's.
Es gibt ja auch eine Form von sozialer Verwahrlosung reichen Milieus. Also jede soziale Schicht hat ihre Probleme und auch die gehören dann irgendwie angesprochen und man muss sich mit dem befassen. Vielleicht nochmal in Bezug auf, wie erreichbar die Jugendlichen, da gebe ich Ihnen total recht, Frau Thün, dass diese Vorstellung von manchen, das ist eine Frage von Information, die ist totaler Unsinn, weil natürlich ist die Information die Basis von allem, aber die ist oft vorhanden und die ist ja auch heute leicht erwerbbar. Das ist ja nicht das Problem. Die Frage ist, wie diese Information, wie findet die Eingang ins Verhalten? Und das ist eben bei Heranwachsen, bei Kindern und Jugendlichen, die ihr Verhalten noch einüben und entwickeln, viel eher zu erreichen als bei Menschen, bei denen das abgeschlossen ist, die ihre Verhaltensmuster beidesgehend ausgeprägt haben. Die können auch ihr Verhalten ändern, ja, aber das wird viel schwieriger. Und dazu, glaube ich, lohnt es sich zu gucken, was passiert so an anderen Orten. Ich finde es eindrucksvoll, was in der Szene der sogenannten, dieser neumodische Begriff Influencer passiert, dass es also Menschen gibt, die einen YouTube-Kanal bedienen und 1,5 Millionen Abonnenten haben. Ja, offensichtlich sprechen die Menschen auf einer Ebene mit einer Emotionalität oder einem von den Zuguckenden oder Ansehenden dann in dem Zusammenhang empfundenen emotionalen Kontext an, dass die was bewirken. Und darüber nachzudenken, das zu beforschen, zu beobachten, zu analysieren, zu gucken, lassen sich solche Dinge in irgendeiner Form einsetzen, bei dem Versuch verhalten, in eine vernünftige, gute, den Menschen wohltuende und ihm sozusagen guttuende Entwicklung zu befördern. Das, glaube ich, wäre ein pädagogisches Unternehmen, was Sinn machen würde und das helfen könnte, Gesundheitskompetenz zu befördern. Also zum Beispiel Suchtfreiheit oder rauchfrei. Das ist ja dann erreichbar, wenn meine Alternative eine attraktive ist.
Also ich finde die Idee super. Ich freue mich auf Ihren TikTok-Kanal, Herr Reinhardt. Aber mir fällt natürlich sofort was ein. Aber die Diskussion will ich nicht aufmachen, dass für einen richtig guten Influencer, der wirklich gut ist, gibt es natürlich auch neuen, die Mist erzählen. Und das kann man schwer auseinanderhalten.
Guter Hinweis.
Aber
aber so die Technik als solche ist schon beeindruckend.
Da haben Sie absolut recht. Und da erreicht man die Leute da. Das ist ein intimes Verhältnis, was man zu seinem Handy hat und so. Und dem vertraut man. Ich möchte über was anderes sprechen. Wir haben jetzt über Gesundheitskompetenz und Prävention gesprochen. Wir sprechen noch über ein paar andere Punkte, aber das ist doch ein guter Punkt, um mal über Health and All Policies zu sprechen, was ja eigentlich heißt, es ist eben nicht nur Aufgabe der 3-4 bekannten Akteure des Gesundheitswesens, dafür zu sorgen, dass sowas in Zukunft klappt, sondern eigentlich von allen, die politisch irgendwie tätig sind. Wie könnte das in diesen Bereichen aussehen? Also gibt es da konkrete Forderungen, die Sie haben? Merken Sie schon, dass da vielleicht auch was passiert? Oder schlagen Sie die Hände über den Kopf zusammen, weil Sie sagen, nee, wir fordern das, aber bisher ändert sich da nichts?
Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Welche Komponenten braucht es wirklich sozusagen, um die Bevölkerung zu erreichen? Ja. Und auch effektiv Veränderungen zu bewirken. Und ich glaube, da braucht es zwei Sachen, nämlich erstens Vertrauen. Vertrauen in einen fürsorglichen Staat. Das hört sich jetzt total altmodisch an. Aber wenn ich so in Dänemark unterwegs bin, auch Corona-Pandemie oder so, die Menschen haben gedacht, naja, das wird schon richtig sein, wenn mir das gesagt wird. Die Maßnahmen waren auch schmaler, waren pragmatischer, so. Aber da wird der Staat, das hat was mit unserer Nazi-Vergangenheit zu tun und DDR-Vergangenheit, dass der Staat potenziell als kontrollierend und überwachend wahrgenommen wird. Deswegen sind die Grünen da auch so auf die Nase gefallen. Ja? Also, dass man insgesamt bei den Maßnahmen staatlichen Handelns einerseits natürlich zurückfährt, diese ganzen kontrollierenden Sachen so weit wie möglich zurückführen. Andererseits aber der Bevölkerung auch zeigen, wir sorgen uns. Wir handeln nicht über eure Köpfe hinweg. Wir nehmen Anteil an den Sorgen und Problemen. Also ein Stück weit Vertrauen herstellen. Und das würde dann auch wieder überzeugen, wenn es sozusagen aus einem Guss käme. Da ist jetzt Health in All Policies wieder gefragt, wenn der Bürgerinnen und die Bürger merken würden, dass hier hat jetzt mal die städtische Bauplanung und die Verkehrsplanung und das Umweltamt, die haben jetzt hier mal wirklich zusammen einen richtig guten Plan gemacht, nämlich, dass ich das Kind sicher alleine zur Schule schicken kann, dass da Hitzeschutz ist für den Sommer, dass immer ausreichend kostenloses Trinkwasser zur Verfügung steht oder so. Solche Maßnahmen im Quartier zum Beispiel, jetzt auf Quartiersebene, würden die Bevölkerung, glaube ich, wirklich überzeugen, hier geschehen gute Sachen für uns. Und dafür braucht man eben erstens, dass verschiedene Ressorts wirklich zusammenarbeiten. Der Bürger merkt ja sehr häufig, dass das eine Amt was anderes macht als das andere oder nicht abgestimmt hat oder wie auch immer. Dass zwar großspurig irgendwas geplant wird, aber dafür was anderes wieder so Kollateralschäden entstehen. Dass also eine Grünanlage gebaut wird, aber kein Radweg da ist für die Kinder, um zur Schule zu fahren.
Also Sie meinen also so eine gewisse Staatsenttäuschung, die wir haben?
Ja, auf jeden Fall
haben wir. Oder Misstrauen auch?
Naja, darüber brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht reden. Die haben wir massiv.
Aber
Misstrauen in den Staat. Und was der Bürger braucht, ist nicht die ganz große Politik, sondern der braucht spürbare Veränderung in der unmittelbaren Lebensumwelt. Und da müssen halt leider dann auch mal viele Akteure zusammenwirken. Wir brauchen das auch auf Bundesebene, weil da werden natürlich die Weichen gestellt für zum Beispiel mehr Individualmobilität oder mehr Mobilität für alle oder Reisemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Ne? Da waren ja diese Debatten, plötzlich ist das Familienticket weg.
Ja,
also solche absurden Sachen. Und da verlieren die Leute dann natürlich Vertrauen. Und dieses Vertrauen würde, glaube ich, auch hergestellt, wenn in einer guten Weise die individuelle Kontrolle weniger wird für den Einzelnen, aber eine kollektive Kontrolle einfach mal durchgesetzt wird. Und da spreche ich jetzt von den Commercial Determinants of Health, also die kommerziellen Lobbyinteressen, die da ziemlich gnadenlos durchgesetzt wird, wer mal Verbandsarbeit gemacht hat oder mit Politikern gearbeitet hat, wie schnell die auch einknicken, auch immer, wir wollen der Wirtschaft nicht schaden. Wo ich immer denke, Leute, Marktwirtschaft, das ist doch auch ein sich entwickelndes Feld. Und wenn irgendwas mal wegfällt, selbst wenn sie keine Zigaretten mehr herstellen können,
gibt's was anderes, ja.
Wird doch wohl irgendwas einfallen, was sie machen können. Oder gesüßte Getränke, ja mein Gott, dann sollen sie sich irgendeinen anderen Marktschlager ausdenken. Und da muss einfach mal, da muss man mutig einfach mit umgehen und der Wirtschaft auch sagen, Leute, ich bin ganz sicher, euch wird was anderes einfallen. Im Gegenteil, da wird vielleicht Kreativität, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und da würde ich mir wünschen, das würde den Bürger auch überzeugen. Der Bürger möchte nämlich, viele haben Angst vor, ja, eine Ängstlichkeit haben wir auch in der Gesellschaft, Angst vor Giften, Angst vor diesem, Angst vor jenem oder so. Und da einfach mal zu hören, wir verbieten jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Glyphosat.
Ich wollte es gerade sagen.
Weil wir wissen es nicht ganz genau, aber macht nichts. Im Zweifel schützen wir unsere Bürger. Und dann muss halt die Düngemittelindustrie sich bitte was anderes überlegen. Geht doch.
Also das sehe ich ganz genauso. Das war das, was ich vorhin ja schon mal zum Ausdruck gebracht habe im Hinblick auf die Wirkung von Lobbying. Und das wirkt bei uns schon nachhaltig. Das kann man sicher sagen, auch aus der persönlichen Anschauung. Ich finde, das mit dem Health and Out Policies hat noch einen anderen Aspekt. Der betrifft sozusagen Lebensraumgestaltung im weitesten Sinne auch an Stellen, wo wir gar nicht primär an Gesundheit denken. Und da finde ich die Überlegung, wie gehe ich um mit Verkehrspolitik. Da muss man einfach sagen, dass unsere öffentlichen Verkehrsmittel zumindest mal, was den Fernverkehr angeht, in hochprekärem Zustand sind. Das kann ich aus der ganz persönlichen Anschauung mehrfach wöchentlich sehr glaubhaft versichern. Und da befinde ich mich in bester Gesellschaft, weil das ist häufig Thema innerhalb der Züge von dann Mitbetroffenen, die dann ähnlich wie ich auch als Vielreisende davon besonders betroffen sind. Und das, was wir da getan haben, und dann kann man sagen, gut, der öffentliche Nahverkehr ist relativ gut in den Ballungszentren. Ja, das würde ich schon sagen, jedenfalls in den meisten. Das ist jetzt nicht alles in properem Zustand, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Ein bisschen vergammelt erscheint es mir an der einen oder anderen Stelle, aber das ist vielleicht spießig. Trotzdem finde ich, dass ich, wenn ich mal nach Italien reise oder mich in England in den öffentlichen Nahverkehr begebe oder auch in Frankreich, ich jedenfalls das Gefühl habe, ein bisschen gepflegter erscheint es mir da. Also man hat ein anderes, ja, der Staat oder die Organisationen, die das verantworten, schauen da mehr hin. Ja, ich sehe in Bielefeld, wenn ich am Montagmorgen oder am Dienstagmorgen ganzzeitig in den ersten Zug einsteige, dann sehe ich an den Stellen, wo dann geraucht wird, da gibt es diese gelb eingefassten Raucherzonen, die an sich schon aus meiner Sicht überflüssig sind. Aber dieses Zugeständnis haben wir immerhin gemacht. Von denen kann man sich dann ein bisschen fernhalten, wenn man sozusagen nicht in den Dunstkreis morgens um 17:45 von Zigarettenqualm kommen möchte. Das ist aber jetzt inzwischen langsam egal geworden, weil in meiner Beobachtung, die ist das etwa seit anderthalb, zwei Jahren, so ein bisschen in der Endphase von Corona und dem dann nicht mehr Masken tragen müssen und so, das ausfranst. Das heißt, die Rauchenden rauchen, wo sie wollen, zunehmend. Dann laufen gleichzeitig Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn durch den Bahnhof in so gelb-schwarzen Westen. Die sehen nett aus und sind sicherlich lieb und auch bemüht. Ich habe noch nie gesehen, dass einer von denen zu denen geht, sagt, wissen Sie, wenn Sie rauchen möchten, ist da hinten für Sie eine Zone reserviert, da können Sie das tun. Hier ist es leider untersagt. Diesen Grad an, sagen wir so, milder, behutsamer, beharrlicher, kontinuierlicher, verlässlicher Einforderung von Regeln haben wir verlassen in Deutschland. Und da sind wir in Europa die Einzigen. Das ist nicht so in Österreich. Das ist nicht so in der Schweiz, das ist nicht so in Dänemark, das ist nicht so in Frankreich, das ist nicht so in Holland. Belgien ist ein bisschen ähnlich vielleicht, würde ich am ehesten sagen, in meiner Meinung. Und ich bin viel unterwegs. Und wir sind dabei, das zunehmend zu verlassen. Und das führt dazu, dass deutsche Bahnhöfe im Wesentlichen als Gegenstand von Verkehrsgestaltung eigentlich ziemlich versiffte Regionen sind. Da macht es auch keinen Spaß, sich dahin zu begeben und sie dort fortbewegen zu lassen. Also gehen die Leute weiter ins Auto, weil diese Strukturen eben nicht so gestaltet sind, dass man als Mensch sagt, ich gehe da jetzt hin oder reise mit meiner Familie oder den Kindern, wie auch immer, in diesen Strukturen. Die müssten an der Stelle anders in Schuss gesetzt werden und sie müssten einfach auch ein selbstverständliches Angebot sein. Und dann müssten die so gemacht werden, dass man sagen kann, auch die eigenständige Fortbewegung, Fahrrad, Lastenrad, E-Bike etc., auch da, wenn man nach Oslo oder nach Kopenhagen, die Städte werden darauf, selbst Paris stellt sich als Fahrradstadt um. Berlin ist Lichtjahre davon entfernt, und ich fahre hier Fahrrad und gerne, Lichtjahre davon entfernt, sich als Fahrradstadt auch nur ansatzweise zu entwickeln. Da hat sich in den letzten 10 Jahren nichts getan. Mhm. Nichts. Und ich finde, das ist bemerkenswert im eigentlichen Sinne. Mhm. Auch das ist, ich würde mal sagen, was ist Infrastrukturpolitik, was hat das mit Gesundheit zu tun? Das ist auch Health in all policies.
Also ich habe Ihnen beiden sehr wach zugehört und teile natürlich das weitestgehend, bin ja auch sehr viel in Berlin und auch bundesweit unterwegs und auch in anderen Ländern. Ich würde jetzt mal die steile These wagen, wenn wir all diese gesellschaftlichen Probleme lösen müssen, bevor die Leute bereit sind, dann auch mehr für ihre Gesundheit zu tun. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Umgekehrt würde ich vielleicht fragen wollen, Frau Thien, Sie haben gesprochen vom fürsorglichen Staat oder vom Staat, den man auch als fürsorglich empfindet. Ist das dann nicht auch eine Chance, dass man sagt, gerade in Sachen Gesundheit, das ist ja was, was uns allen wahnsinnig am Herzen liegt, dass man sagt, wenn wir das da schaffen, vielleicht jetzt Dinge richtig, Weichen richtig zu stellen, dann können wir da auch Vertrauen aufbauen. Und das geht dann möglicherweise über in ein, sage ich mal, neues Denken von Gemeinschaft und Rücksichtnahme. Wäre das was?
Ja, also das sind politische Veränderungsprozesse, die aber ja völlig normal sind. Wenn wir uns als Gesellschaft entwickeln, dann gibt es schon auch begrenzt zwar, aber es gibt Wahlmöglichkeiten. Wo wollen wir uns hinbewegen? Und das hatte auch was mit den politischen Kräften im Lande zu tun, also in welche Richtung wir uns da eher bewegen. Aber das Wichtigste, was ich sagte, mit dem Gefühl, ich kann hier gut leben. Ich fühle mich gut, ich fühle mich sicher, Lebensfreude kann entwickelt werden, Angstfreiheit gehört dazu. Das erleben die Menschen und die Familien natürlich sozusagen vor Ort, in ihrem unmittelbaren Umfeld, sodass ich erstmal auch darauf setzen würde, dass die Kommunen in die Lage versetzt werden, solche positiven Lebenszusammenhänge zu schmieden und auch da auszugleichen, wo vielleicht kein marktwirtschaftliches Interesse ist, da jetzt irgendwie einen Supermarkt hinzutun, der auch Gemüse verkauft. Also dann muss das halt vielleicht anders organisiert werden. Ehrlich gesagt auch so die Verteilung der Ärzteschaft in unseren Metropolen, die immer zu Massen da sind, wo Präventionsparadox, wo sie natürlich am wenigsten gebraucht werden. Ja. Und in den Vorstädten sozusagen, in den verarmten Regionen, wo auch keine Privatversicherten sind und so weiter, da gibt's dann, im südlichen Hamburg gibt's einen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater sozusagen, ne, der da vielleicht dann zuständig wäre. Aber da sind ja dann auch 80% der Menschen mit Migrationsbiografie, da gibt's keine Vergütung für Sprachmittler. Also diese ganzen Probleme, aber wenn man das sozusagen auf regionaler Ebene sich angucken würde in regionalen Gesundheitskonferenzen, was brauchen wir hier hauptsächlich und wer könnte daran mitwirken und dann auch identifizieren, wo sind die gesetzlichen Hürden? Denn sehr häufig ist es auch wirklich eine Barriere zu sagen, da können wir nichts machen, da sind wir einfach nicht zuständig. Also vieles ist natürlich in den Köpfen, aber manches existiert auch real, dass einfach so eine Zuständigkeit oder eine Finanzierungsmöglichkeit oder so nicht geht. Und dieses zu durchforsten, und zwar dann in allen Ressorts zu gucken, wer ist jetzt hier eigentlich verantwortlich für die Barriere und wie kann diese Barriere beiseite geräumt werden. Und das meine ich, für den Bürger und die Bürgerin kommt es darauf an, dass sie in ihrer Lebenswelt positive Veränderungen erleben. Das ist das Zentrale. Und das muss die Politik eben auch überlegen und durch diese ganzen Ebenen durchdeklinieren, von Bundesebene über Länderebene bis hin zur Kommune. Und ja, ehrlich, wir hatten natürlich höhere Erwartungen an das neu zu gründende Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit, dass die genau diesen Transmissionsriemen von Kommune über Länder zum Bund und zurück und einmal vorwärts zur Wissenschaft und wieder zurück zu den Gesundheitsdiensten vor Ort.
Genau.
Pragmatisches Handeln, da hatten wir natürlich mehr erwartet als jetzt nur sozusagen eine Veränderung des Etiketts. Aber gut, man bleibt dran, nicht?
Also ich habe viele Themen ja schon angesprochen, die in der Bestandsaufnahme drin sind, um mal zu sagen, was alles besser funktionieren sollte, damit diese Dinge klappen. Mhm. Governance ist ganz wichtig, Finanzierung, Dateninfrastrukturen, ressortübergreifendes politisches Handeln. Also jede Baustelle reicht für ein ganzes Leben, sage ich mal. Aber ich würde gerne abschließend vielleicht sagen, suchen Sie sich doch mal einen Punkt raus. Vielleicht auch noch mit einer Maßnahme oder mit einem Akteur, wo Sie sagen, den würde ich mir gerne oder die würde ich mir gerne mal ganz nah ranholen und sagen, da müssen wir jetzt was machen, weil da haben wir mit vertretbarem Aufwand möglichst viel Nutzen für unsere Gesellschaft, für Public Health.
Ein Wunsch nur.
Okay. Ja. Na, vielleicht also, zwei.
Naja, nein. Also ich bin schon auch weiter unterwegs, obwohl ich ja ganz klar aus der klinischen Medizin komme, auch eher so kurative Medizin Sozialpädiatrie. Trotzdem würde ich sagen, dass die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in meinem Fall jetzt öffentlicher Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in der Kommune, auf jeden Fall Vorrang haben sollte, in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen hausärztlich tätigen Ärzten in der Kommune, also dass da ein engerer Schulterschluss stattfindet, weil von dort aus auch alles andere organisiert wird. Nicht nur Gesundheitsförderung und Prävention, sondern auch die Antwort auf Krisensituationen. Denken Sie an Naturereignis, denken Sie an plötzliche Belastung durch Chemikalien, denken Sie an eine Pandemie. Also dieser Schulterschluss ist unbedingt erforderlich, damit die Systeme funktionieren. Und es ist hauptsächlich der hausärztliche Bereich, vielleicht noch ergänzt durch den betriebsärztlichen Bereich, richtig, weil die können natürlich auch viele Menschen erreichen, die sozusagen auf der Arbeit sind. Und auch in Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen, denn die alten Menschen werden hauptsächlich erreicht durch Pflegedienste. Also der eine, mein zentraler Wunsch wäre Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vor Ort. Und da haben wir ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Und man hat so das Gefühl, nach dem großen Aufbruch, nach der Corona-Pandemie, sind alle jetzt so ein bisschen wieder ans wärmende Lagerfeuer zurückgekehrt und machen dasselbe wie vorher. Also die Lehren daraus zu ziehen, dass, ja, das ist noch nicht vorbei. Das, denke ich, kann man noch machen. Aber dass die über eine gute Infrastruktur verfügen und nicht nur kleinteilig für so gesetzliche Aufgaben zuständig sind, sondern eben auch die Gesundheitsförderung, die Prävention in enger Zusammenarbeit mit der Hausärzteschaft in der Kommune voranbringen.
Herr Reinhardt, wer muss vielleicht jetzt doch noch mehr sich engagieren, so wie Sie sich ja auch alle engagieren? Wem legen Sie diesen Bericht unter den Weihnachtsbaum?
Also den von Frau Thüne aus, den Wunsch muss ich ja nicht mehr äußern, sonst hätte ich mit dem anschließen können. Ich will eine kleine Sache vorweg noch mal einflechten. Der Wert der Kommune, den hat Frau Thüne hier nochmal ganz richtig betont. Die Kommune ist ja auch die Ebene, wo der Bürger, der in dieser Gesellschaft lebt, den direkten Kontakt zum politischen Handeln hat.
Genau.
Und wo er das Wirken politischer Maßnahmen, die auch zentral unter Umständen getroffen werden, erfährt. Und insofern ist das eine extrem wichtige Schnittstelle, auch vor dem Hintergrund des Erhalts einer pluralistischen Demokratie und eines Rechtsstaates. Ja. Und da lohnt sich jeder Aufwand, aber absolut jeder, den wir treiben können. Das vielleicht vorweggeschickt. Und wir haben die Kommunen in den letzten 20, 30, 40 Jahren wirtschaftlich eher geschwächt, weil es bundessozialpolitische Entscheidungen gab, die im Wesentlichen von den Kommunen getragen werden mussten und ihren Handlungsspielraum an der von uns geäußerten Stelle deutlich eingeschränkt hat. Man hätte das ja tun können, aber dann nur vor dem Hintergrund, indem man sagt, dann lassen wir euch auch oder geben euch vom Steueraufkommen so viel, dass ihr das andere weiter könnt. Also gestalten, politisch und Lebensumstände gestalten unterwegs sein könnt. Und bei diesem Aspekt Lebensumstände gestaltend, da ist dann schon mein Aspekt, das wäre ein Wunsch von mir, dass man sich dem Aspekt Stadtgestaltung oder Lebensraumgestaltung im umfänglichen Sinne, Verkehrsplanung, Quartiersplanung, Ansiedlung von Infrastruktur, auch privater Infrastruktur in den Regionen, ein guter Mix zwischen Jung und Alt. Da gibt es übrigens Dinge, gibt es Beispiele. In Hamburg zum Beispiel gibt es Beispiele. Sozialer Wohnungsbau, der beides gewährleistet. Wohnungsraum, der bezahlbar ist für Menschen, die nicht über große Einkommen verfügen, ganz in der Nähe von dann auch zu erwerbenden oder zu mietenden Eigentumswohnungen, die teuer sind und die so miteinander vernetzt sind, dass diese Menschen sich auf gute Weise begegnen und Chance haben, sich auf gute Weise zu begegnen und eine Gesellschaft zu bilden und zu gründen, die eine Gesellschaft ist und nicht lauter desintegrierte Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist ein sehr theoretischer Aspekt, aber der hat was zu tun eben mit Städtebau und Stadtgestaltung und Lebensraumgestaltung. Und da gibt es ja viel Theorie, aber auch wenig praktisches Handeln. Dass da mehr geschehe, das könnte ich mir gut vorstellen und wäre ein Wunsch von mir.
Schließe mich an und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement und vielen Dank für das tolle Gespräch.
Sehr Dankeschön. Gerne.
Danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.